Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Mit einer Kamera, die nicht so ganz hinterherkommt, aber sie kommt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es mag zwar sein, dass nicht alles, was rechtens ist, auch richtig ist in den Augen der Öffentlichkeit, aber es gehört gerade zu den Grundsätzen des Rechtsstaats, dass Gerichte ihre Urteile nicht nach der öffentlichen Meinung, sondern nach den geltenden Gesetzen ausrichten. So auch im Fall des Tunesiers Sami A, der am 13. Juli in seine Heimat ausgeflogen wurde, obwohl das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen kurz zuvor die Abschiebung verboten hatte, weil Sami A in Tunesien Folter drohe. Doch der Beschluss erreichte die abschiebenden Behörden erst, als Sami A bereits in der Luft war. Schlichtes Behördenversagen oder etwa ein bewusstes Täuschungsmanöver? Jedenfalls entschied gestern das Oberverwaltungsgericht in Münster, dass die Abschiebung nicht rechtens war und der als potenzieller islamistischer Gefährder eingestufte Sami A somit nach Deutschland zurückgeholt werden müsse. Und nun geht es in dem Fall um weit mehr als nur um eine Abschiebung. Thorsten Beermann.
Blind soll sie sein und so unparteiisch und gerecht. Justitia, einerseits mächtig und doch darauf angewiesen, dass sich alle an ihre Entscheidungen halten. Das aber scheint in Frage zu stehen. Darf man den Rechtsstaat austricksen, um einen mutmaßlich gefährlichen Mann loszuwerden? Er ist der Auslöser, Sami A., mutmaßlicher Ex-Leibwächter von Osama bin Laden. Rechtswidrig abgeschoben nach Tunesien, so das Oberverwaltungsgericht gestern. Dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen wurden Informationen bewusst vorenthalten, um eine die Abschiebung des Sami A. möglicherweise störende, rechtzeitige Entscheidung des Gerichts zu verhindern. Im Mittelpunkt der Kritik NRW-Integrationsminister Stamp, der Verantwortliche für die Abschiebung. Er spricht von einer Kommunikationspanne. Von dem Abschiebestopp habe er zu spät erfahren, nämlich als Sami A. schon im tunesischen Luftraum war.
Es ist doch völlig klar, dass es einen solchen Fall Sami A. kein zweites Mal geben darf. Und dafür sind wir auch mit in der Verantwortung zu überprüfen, wo in unserem Bereich Kommunikationsfehler stattgefunden haben.
Nur ein paar Kommunikationsfehler? Oder eine absichtliche Täuschung, wie die Opposition es sieht.
Das Oberverwaltungsgericht hat auch festgestellt, und ein solches Urteil habe ich bislang noch nie gesehen, dass eine Landesregierung ein Gericht ganz bewusst getäuscht hat. Das ist in dieser Dimension ein bundesweit einmaliger, skandalöser Vorgang.
Ursachenforschung. Ausdrücklich kritisiert das Oberverwaltungsgericht den monatelangen Druck von Medien und Politik, Sami A. endlich loszuwerden mit Schlagzeilen wie »Sind wir zu dumm zum Abschieben?« Auch so etwas setze Gerichte enorm unter Druck. Doch nach der juristischen Ohrfeige von gestern zeigt die NRW-Landesregierung wenig Reue. Der Innenminister legte nach. Die Unabhängigkeit von Gerichten ist ein hohes Gut. Aber Richter sollten immer auch im Blick haben, dass ihre Entscheidungen dem Rechtsempfinden der Bevölkerung entsprechen. Eine neue juristische Kategorie also? Das Rechtsempfinden der Bürger als Grundlage für Gerichtsentscheidungen?
Die Justiz urteilt nach den Grundlagen unserer Verfassung, nach unseren Gesetzen. Und das wäre in Gefahr, nicht? Das ist der Weg, den Trump einschlägt und andere. Das dürfen wir auf keinen Fall machen, auch wenn es ganz unbequem ist.
Der unbequeme Fall Sami A. Der Deutsche Richterbund sieht darin eine gefährliche Tendenz.
Bisher ist es selten, dass Behörden sich Gerichten widersetzen, aber wir haben den Eindruck, das nimmt zu. Es gibt Einzelfälle aus dem Bereich des Dieselfahrverbotes oder zum Beispiel aus dem Schulrecht, wo in der Tat Behörden sich verweigert haben und das darf in einem Rechtsstaat nicht sein.
Noch steht sie auf solidem Fundament. Justitia. Doch ihre nächste Prüfung könnte schnell kommen. Die Anwältin von Sami A. teilt mit, sie erwarte ihren Mandanten schon bald zurück in Deutschland.
Der Fall Sami A. Dazu jetzt der Kommentar von Gigi Deppe vom Südwestrundfunk.
Natürlich ist es schwer zu verstehen, warum jemand, der als gefährlich gilt, nicht abgeschoben werden darf. Ja, warum er sogar zurück nach Deutschland geholt werden muss, nur weil das Verfahren nicht richtig gelaufen ist. Aber es geht hier nicht nur um einen Verfahrensfehler, es geht um mehr. Hier geht es um die ganz grundsätzliche Frage, wollen wir in einem Rechtsstaat leben oder nicht? Rechtsstaat bedeutet, wir befolgen bestimmte Regeln. Wir respektieren die Menschenrechte. Wir schieben niemanden ab, dem im Heimatland Folter oder Todesstrafe drohen. Wir sind aufmerksam, wenn dort immer wieder Gefangene aus dem Polizeigewahrsam entlassen werden, mit Blutergüssen und Wunden am ganzen Körper. Eigentlich ist das selbstverständlich. Nur, dass manche klammheimlich denken, so viel Schutz hat dieser Tunesier nicht verdient. Aber wer so denkt, hat vielleicht noch nicht richtig verstanden, wie der Rechtsstaat funktioniert. Rechtsstaat heißt, der Staat hält die Spielregeln ein. Der Staat beteiligt sich nicht am Unrecht. Der Staat verhält sich korrekt. Denn nur wenn Behörden und Gerichte korrekt sind, haben die Bürger des Landes Vertrauen und sind ihrerseits bereit, korrekt zu sein. Wir sollten uns also nicht darüber aufregen, wenn die Gerichte darauf bestehen, rechtsstaatlich zu handeln und dass sie Alarm schlagen, wenn die Verwaltung offensichtlich versucht, sie auszutricksen. Das ist keine Paragraphenreiterei, im Gegenteil. Das zeigt, die Gerichte nehmen ihr Wächteramt sehr ernst. Wir sollten stolz darauf sein. Auch wenn es in diesem Fall heißt, Sami A. muss auf Staatskosten wieder eingeflogen werden. Aber daran sind nicht die Gerichte schuld, sondern die, die gemeint haben, sie könnten die Regeln umgehen.
Gigi Deppe kommentierte. Es gehört gerade in konservativen Kreisen der USA fast schon zum guten Ton, sich über die sogenannten liberalen Mainstream-Medien zu beschweren. Schon lange vor Donald Trump. Medienschelte ist keine Erfindung dieses US-Präsidenten. Doch er stellt schon eine besondere Herausforderung für Journalisten dar, wenn er sie als Feinde des amerikanischen Volkes abkanzelt oder wütend attackiert, wenn sie nicht nach seinem Wohlgefallen berichten. Letztlich geht es um ein ständiges Ringen um die Deutungshoheit seiner Präsidentschaft. Doch nun sehen Dutzende amerikanische Medien offenbar eine Grenze überschritten und haben sich zu einer ungewöhnlichen Aktion zusammengetan. Claudia Buckenmeier.
Bei der lokalen Online-Zeitung Long Beach Post, südlich von Los Angeles, haben sie nicht lange gezögert und sich beteiligt. Tim Groberty kommentiert, die Medien als Feind des Volkes, das sei vielleicht Trumps größte Lüge. Das Online-Blatt wird in dem eher republikanischen Orange County veröffentlicht. Alle Journalisten hier wurden bereits beschimpft. Er sagt, wir seien der Feind des Volkes. Da können wir uns nicht einfach zurücklehnen und es geschehen lassen. Millionen Menschen glauben es. Deshalb ist es so wichtig, die Pressefreiheit zu schützen. Die Idee für die Aktion stammt von den Machern der Tageszeitung Boston Globe. Hunderte Zeitungen aus dem ganzen Land schlossen sich an. Aufgerüttelt von einer Umfrage, nach der fast die Hälfte der Republikaner dem Präsidenten zustimmen, dass Nachrichtenmedien sich gegen das Volk richten. Wir waren beunruhigt über die Rhetorik unseres, meines, ihres Präsidenten, des Präsidenten der USA, der eine ganze Gruppe von Amerikanern als Feind des Volkes abstempelt. Wir hatten den Eindruck, dass es für die Medien an der Zeit ist, das Volk daran zu erinnern, was wir jeden Tag tun, nämlich die Mächtigen zur Rechenschaft zu ziehen. Der Präsident kommentiert das bei der heutigen Kabinettssitzung nicht. Eine Reaktion von ihm gibt es nur auf Twitter. Die Fake-News-Medien sind die Oppositionspartei. Das ist sehr schlecht für unser Land, aber wir gewinnen. Ein rhetorisches Muster, das er immer wieder bemüht, in verschiedenen Formen. Die hier sind ekelhafte Fake News. Die sind sehr unehrliche Leute. Der Feind des Volkes. Ihr wisst, ich bin im Krieg mit den Medien. Sie gehören zu den unehrlichsten Leuten auf der Erde. Ich würde sie nie töten, aber ich hasse sie. Einige sind solche Lügner und Widerlinge. Und es verfängt bei Trumps Anhängern. Sie buhen Journalisten aus, oft hasserfüllt. Hier rufen sie, CNN ist beschissen. Das Anprangern der Presse wirkt systematisch. Seit seinem Wahlkampf gehört das zum Standardrepertoire. Wenn Trump Fake News sagt oder die New York Times als Versager bezeichnet, dann sät er Zweifel bei den Menschen. Sie fragen sich, ob Berichte wirklich stimmen, die Trump oder einen seiner Mitarbeiter in Frage stellen oder die Untersuchungen von Korruption thematisieren. Bei der Long Beach Post finden sie jetzt beschämend, wie viele Menschen Trump glauben. Wir müssen uns um die Pressefreiheit sorgen. In meinem Leben war das noch nie der Fall. Es gibt aber auch Zeitungen wie das Wall Street Journal, die sich nicht an der Aktion beteiligen, aus Sorge damit zu belegen, was Trump ihnen vorwirft.
In unserer aufgewühlten Zeit ist es für manche eine Idealvorstellung, ein Debattierclub in Cambridge im 19. Jahrhundert. Menschen unterschiedlicher Meinungen diskutieren nach bestimmten Regeln engagiert über Tagespolitik und Kultur. Im Deutschland des 21. Jahrhunderts wird auch diskutiert, aber oft nicht als toleranter Gedankenaustausch, sondern als wütendes Anblaffen. Doch Deutschland spricht. So heißt eine Aktion, bei der Menschen unterschiedlicher Meinungen miteinander reden, die auch streiten sollen, aber eben ohne ausfallend zu werden. Auch wir unterstützen dies und Sie können sich dafür noch bis Ende August bewerben auf unserer Website tagesschau.de. Christine Becker zeigt, warum eine gute Streitkultur so schwierig ist.
Sie lassen nicht locker. Jede Woche seit Jahren Montagsdemo gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21.
Wir sind dagegen. Oder sonst was, ist ja wahrscheinlich nicht bloß der Bahnhof, sondern das ist auch eine politische Einstellung.
Der Bau des Tiefbahnhofs, eines dieser Themen, die spalten, selbst Freunde.
Also ihr kennt unsere Meinung, darüber wollen wir nicht reden. Schon gleich an der Tür, bevor man Grüß Gott sagt.
Im Freundeskreis gibt es auch Leute, die das, sag ich mal, befürwortet haben, das Projekt Stuttgart 21. Dann klammert man das ein wenig aus.
Ich bin tolerant, ich bin Argumenten zugänglich, aber es kommen keine auf mich zu.
Hier geht es nicht um Argumente für einen neuen Bahnhof. Aber auch hier spürt man eine Spaltung. Mannheim, Stadtteil Schönau. Bei der letzten Wahl war die SPD stark, die AfD aber auch.
Ich empfinde das schon so, dass es irgendwie so ein leichter Riss ist.
Ich wohne in der Straße, in der die eine Hälfte türkisch ist, ist am anderen Ende, und die andere Hälfte deutsch. Und eigentlich unterhält man sich nicht darüber.
Fremdenfeindlich und so, das kann ich nicht leiden. Und wenn die Leute sich direkt so äußern, dann sage ich das auch.
Das sage ich ihnen nicht, was ich denke. Das auf gar keinen Fall.
Andere sagen, was sie denken. Er zum Beispiel fühlt sich benachteiligt und hat AfD gewählt.
Menschen, die in ihrem Land bedroht wären oder im Kriegsgebiet, die können gerne rüberkommen. Aber wie viele Schmarotzer kommen rüber?
Ich bin mit ihm aufgewachsen, er kennt ihn ja auch. Wir haben zusammen Fußball gespielt, das. Und jetzt wählen die Leute Parteien, wo zum Beispiel mich nicht wollen oder ihn oder ihn oder ihn.
In Mannheim, in Stuttgart, in Deutschland. Reden wir überhaupt miteinander, wenn es kontrovers wird?
Meistens vermeide ich die Diskussion. Also klar, man redet darüber oberflächlich, aber so ganz tief ins Detail gehe ich dann nie rein.
Es gibt ja Leute, mit denen kann man über alles sprechen. Ja, und die reden auch und diskutieren auch gerne und nehmen es auch nicht übel. Aber andere, die können ja gar nicht mal diskutieren.
Wir sind da eigentlich alle relativ gleichdenkend, deswegen in den meisten Themen. Deswegen gibt es ja gar keine kontroversen Diskussionen bei uns.
Der Mensch ist bequem, sagen Psychologen, und bleibt lieber unter Ähnlichdenkenden, schon immer. Reden mit denen, die ganz anders ticken als man selbst, wann ist das zuletzt vorgekommen?
Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Das kann ich jetzt nicht so sagen. Das weiß ich nicht.
Kann ich mich im Moment jetzt nicht erinnern, ja?
Es ist mühsam, anstrengend, oft frustrierend, mit denen zu reden, die nicht so denken wie man selbst. Vor allem aber ist es eine gesellschaftliche Herausforderung.
Denn Dialog ist Sauerstoff einer Demokratie. Und wie erwähnt, wenn Sie reden wollen, dann gibt es jetzt die Aktion Deutschland spricht. Bis 29. August können Sie sich anmelden. Mehr Informationen dazu auf unserer Website tagesschau.de. Politik und Wirtschaft diskutieren über einen Vorstoß von Schleswig-Holsteins Ministerpräsidenten Günther, abgelehnten, aber gut integrierten Asylbewerbern einen sogenannten Spurwechsel in ein Zuwanderungsverfahren zu ermöglichen. Mehr dazu in Nachrichten mit Judith Rakers.
Zustimmung zu seinem Vorstoß erhält der CDU-Politiker aus den Reihen von SPD, Grünen und FDP sowie von Gewerkschaften. Skeptisch äußern sich die Arbeitgeber, Widerstand kommt von der CSU. Bekannt wurden heute auch Eckpunkte für ein Einwanderungsgesetz. Damit soll qualifizierten ausländischen Fachkräften der Zuzug nach Deutschland erleichtert werden. Der aktuell diskutierte sogenannte Spurwechsel aus dem Asylverfahren in die reguläre Einwanderung ist nicht enthalten. Patienten in Deutschland sollten besser vor Fehlern und Mängeln geschützt werden. Das fordern das Aktionsbündnis Patientensicherheit und die Ersatzkassen. Es gäbe in allen Gesundheitsbereichen erheblichen Verbesserungsbedarf, heißt es in einem heute vorgelegten Weißbuch. In Kliniken treten in bis zu 10% aller Behandlungen Komplikationen auf, von Fehldiagnosen bis hin zu schweren Infektionen. Der Zahlungsdienstleister Wirecard aus Aschheim bei München ist nach Börsenwert inzwischen das wertvollste deutsche Bankunternehmen vor der Deutschen Bank. Wirecard wickelt für andere Unternehmen weltweit den Zahlungsverkehr ab und kassiert Gebühren dafür. Zu den Partnern zählen unter anderem Kreditkartenanbieter. Einzelheiten über die Erfolgsgeschichte der Firma hat Anja Kohl.
Ob bezahlen per Smartphone, im Bus oder Geschäft oder einkaufen im Internet. Wirecard verdient an der Abwicklung solcher Bezahlvorgänge. Allein im ersten Halbjahr nahm deren Zahl um fast die Hälfte zu. Ähnlich stark stieg Wirecards Gewinn. Die Prognosen wurden heute angehoben. Die Aktie vollzog einen Kurssprung um fast 10%. Mit dem satten Kursplus wird Wirecard nun mit 20,36 Milliarden Euro an der Börse bewertet. Überholt damit um einige Millionen die bisher wertvollste deutsche Bank, die Deutsche Bank. Die Commerzbank ist sogar nur noch etwa halb so viel wert. Laut Prognosen wird das bargeldlose Zahlen in den nächsten beiden Jahren weltweit jährlich um 11% zunehmen. In Asien ist mit gut 30% das Wachstumstempo sogar dreimal so hoch. Niedriger ist es dagegen in den westlichen Industriestaaten. Doch während Unternehmen wie Wirecard beim digitalen Geschäft mit dem Geld mitmischen, hinken klassische Banken hinterher. Die Commerzbank muss wegen ihres niedrigen Börsenwerts nun sogar den Rauswurf aus dem DAX befürchten. Wirecard könnte ihren Platz einnehmen.
Die Börsendaten. Der DAX schloss mit einem Plus bei 12.237 Zählern. Der Dow Jones ging ebenfalls im Plus aus dem Handel mit 25.559 Punkten.
Auf dem Weg in die Zukunft knüpft China an seine Vergangenheit an. Auf teils abenteuerlichen und waghalsigen Wegen, die hier noch in Indien zu sehen sind, brachten Kaufleute einst auf der sogenannten Seidenstraße Waren wie Rohseide bis zum Mittelmeer, im Tausch etwa gegen Silber und Gold. Derzeit zieht das Land eine neue Seidenstraße quer von Asien nach Europa. Chinesische Firmen kaufen sich bei immer mehr Unternehmen im Ausland ein, natürlich auch in Deutschland. Das wird von deutscher Seite zunehmend kritisch gesehen. Ariane Reimers.
Sitze für Lkw, Kopfstützen, Armlehnen. Seit einer Woche ist der bayerische Autozulieferer Grammer in chinesischer Hand. Die 13.000 Arbeitsplätze sind gesichert, das Unternehmen bleibt börsennotiert und selbstständig. Eine weitere erfolgreiche Übernahme, ein Beispiel von vielen. Die chinesischen Investitionen in Deutschland und Europa sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Von 104 Millionen Euro im Jahr 2000 auf knapp 30 Milliarden Euro 2017. Eigentlich begrüßenswert, manchmal allerdings auch staatlich gelenkt.
Nicht alles, was als privates Geld aus China daherkommt, ist so ganz privat dann auch am Ende gedacht. Das bedeutet, dass Einfluss von chinesischer Seite über deutsche Wirtschaftszweige, die entscheidend sein können für die zukünftige Entwicklung und den Hochtechnologiestandort Deutschlands, gefährdet sein können.
Im Mai 2015 veröffentlicht die chinesische Regierung den Masterplan China 2025. Eine Strategie, die sich auf 10 Schlüsselbereiche konzentriert, darunter der Energiesektor, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Robotik. Damit strebt China gerade in den Gebieten die Marktführerschaft an, auf denen heute das Wachstum von Industriestaaten wie Deutschland beruht. Das kann auch Sicherheitsinteressen berühren, wie bei 50 Hertz. Die Übernahme des Stromnetzbetreibers durch einen chinesischen Staatskonzern hat die Bundesregierung gerade verhindert. Jetzt schlägt das Wirtschaftsministerium außerdem vor, den Kauf von Firmenanteilen durch ein ausländisches Unternehmen schon dann zu überprüfen, wenn der Investor 15% erwerben will. Bisher liegt die Schwelle bei 25%. Es gehe aber nicht nur um Kontrolle.
Europa muss seine industriepolitischen Interessen definieren. Europa muss dazu beitragen, dass es bei Schlüsseltechnologien, die in der Zukunft eine große Bedeutung erreichen, bei großen Innovationen vorne mit dabei ist, wenn wir in Zukunft genügend Arbeitsplätze, wenn wir in Zukunft genügend Wohlstand in Europa produzieren wollen.
So sieht es auch Michael Theurer, FDP-Fraktionsvize. Seine Forderung, in Deutschland aktiver sein und sich stärker europäisch engagieren.
Eine Offensive für Inlandsinvestitionen beinhaltet zum Beispiel bessere steuergesetzliche Rahmenbedingungen, Anreize für Mitarbeiteraktienprogramme. Darüber hinaus aber halte ich in Europa auch eine Initiative für einen digitalen Airbus, also eine industriepolitische Initiative für den digitalen Binnenmarkt nach dem Vorbild der Zusammenarbeit beim Airbus für erforderlich.
eine europaweite Zusammenarbeit in einem Unternehmen. China weiß, was es will, Deutschland und Europa noch nicht so richtig. Eine eigene Strategie fehlt. Noch.
Zur Strategie der Chinesen gehört es jedenfalls, weltweit massiv in Unternehmen und auch in Infrastruktur zu investieren. Ob eine Eisenbahnlinie in Kenia, ein Kohlekraftwerk in Pakistan oder diese gigantische Brücke im Kongo. China setzt auf Betondiplomatie. Auch in Südamerika wächst der Einfluss Chinas. Die Regierung in Peking ist in der Region längst wichtiger Handelspartner und größter Geldgeber. In Suriname etwa haben die Chinesen die Schlüsselbranchen erobert, zum Beispiel den Handel mit Meeresfrüchten. Xenia Böttcher.
Rein in die Stiefel und ab zur Kontrolle. Mr. Ma ist immer auf Zack. 6 Tage die Woche, 12 Stunden täglich. Zeit ist Geld. Geld ist das Ziel und diese Schrimps sind pures Gold in den Händen des pfiffigen Chinesen. Eine Packung, $100. Nur 2 Länder können sich unser Produkt leisten, Japan und Frankreich. Der Rest sagt, das ist zu teuer. 200 Tonnen pro Jahr exportiert Ma aus Suriname in die Welt, nahezu ohne Konkurrenz im Land. Ein Mogul. Die billigen lokalen Kräfte arbeiten zu, Chinesen verdienen ein bisschen mehr. Die gleiche Mentalität. In China sagt man, für den Erfolg braucht es 2 Dinge. Erstens, du musst intelligent sein. Zweitens, du musst hart arbeiten. Dann ist der Erfolg garantiert. In vielen Chefsesseln in Suriname sitzen heute Chinesen wie Mr. Ma. Die ehemalige Kolonie der Niederlande hat gerade mal 500.000 Einwohner. Ein friedlicher kultureller Mix, von der Welt übersehen, aber eben nicht von China. Regenwald bedeckt fast das ganze Land. Perfekt für den rohstoffhungrigen Riesen aus dem Osten und seine fleißigen Unternehmer. Die Tropenholz in Dielen für Terrassen in Europa verwandeln. Es gibt Exportsteuern, klar, aber die sind sehr, sehr niedrig. Die Regierung ist sehr nett. Suriname würde gerne vom Ökotourismus leben. Doch das kleine Land lechzt nach wirtschaftlichem Aufschwung und setzt voll auf China. Chinesen haben einen riesigen Antrieb. Sie sind getrieben. Wenn sie etwas sehen, dann wollen sie es haben. Und man kann sie schlecht davon abbringen. Und Chinas Unternehmen zeigen sich großzügig, bauen Spielplätze, Straßen und Sozialwohnungen. Gute Laune beim Spatenstich für den neuesten Sozialbau. Die Bauherren kommen aus China, mit herzlichen Grüßen aus Peking. Die Regierungen sind sich sehr nah. Die chinesische Regierung sieht, dass es sehr viele Möglichkeiten in Suriname gibt und darum sind wir hier. Und noch ein Vorteil, China bringt das Geld mit. Das heißt, China leiht Suriname das Geld hierfür? Ja. Suriname braucht das Geld aus China und wer abhängig ist, stellt wohl keine Bedingungen, ist vielmehr dankbar. Fernab der großen Weltbühne wachsen so Chinas finanzielle Kraft und politischer Einfluss in Richtung Weltmacht. Daran zweifelt auch Mr. Ma nicht. Denn trotz aller Erfolge ist der chinesische Appetit noch so groß. Europäer und Amerikaner sind schon reich und wollen nicht mehr hart schuften. Sie wollen ihr Leben genießen. Die Chinesen sind aufgewacht und gehen überall in die Welt, wo sie Chancen sehen. Macht und Millionen für China, made in Suriname.
In Italien herrscht am Samstag Staatstrauer, um der Toten nach dem Brückeneinsturz von Genua zu gedenken. Mehr dazu noch einmal Judith Rakers.
Nach dem Einsturz der Brücke werden noch bis zu 20 Menschen vermisst. Die Feuerwehr erklärte, man werde so lange weitersuchen, bis alle gefunden seien. Am Abend wurde der grüne Lastwagen von der Brücke entfernt, der auf den letzten Metern vor der Abbruchkante zum Stehen gekommen war. Gestern hatten Menschen offenbar versucht, selbstständig ihre Wagen auf der Brücke aufzusuchen und mussten von der Polizei daran gehindert werden. Die italienische Regierung kündigte eine Untersuchung der Rolle des privaten Autobahnbetreibers an. L'Autostrade per l'Italia habe 15 Tage Zeit, um zu belegen, dass alle Auflagen bezüglich der Brücke eingehalten worden seien. Nach Informationen des NDR ist in der Türkei erneut ein deutscher Staatsbürger festgenommen worden. Bei dem Mann handelt es sich um einen Hamburger mit kurdischen Wurzeln, der sich zum Familienbesuch im kurdisch geprägten Teil der Türkei befand. Ihm werde Terrorpropaganda vorgeworfen, weil er sich auf seiner Facebook-Seite kritisch über die Regierung in Ankara geäußert hatte. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen. Vor dem Leipziger Amtsgericht hat heute der erste Prozess wegen rechtsgerichteter Gewalt im Stadtteil Konnewitz begonnen. Zwei Männer sind des besonders schweren Landfriedensbruchs beschuldigt. Im Januar 2016 waren mehr als 250 Neonazis und Hooligans randalierend durch eine Straße im linksgeprägten Konnewitz gezogen. Die Bilanz der Ausschreitungen: mehrere verletzte Polizisten und hoher Sachschaden. Mehr als 90 Prozesse sollen folgen.
Ihr Gesang ging tief ins Herz, man musste unweigerlich mitwippen. Bei Aretha Franklin konnte man nicht einfach nur stur stehen bleiben. Ihr Rhythmus bestimmte den Rhythmus aller. Viele ihrer Lieder waren vor allem für die afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung eine Befreiung. Sie gab den Entrechteten eine Stimme, die mit Respekt gehört wurde. Respekt, den forderte die Sängerin auch für die Frauen und setzte sich stets für Gleichberechtigung ein. Heute ist Aretha Franklin mit 76 Jahren gestorben. Antraut Cordes-Strehle.
Queen of Soul wird sie genannt, Aretha Franklin. So stimmgewaltig war sie, dass ein paar Töne reichten und man hatte Gänsehaut. Von einer auf die andere Sekunde die Klangfarbe ihrer Stimme ändern, das konnte keine so wie sie. Geboren 1942 in Memphis, aufgewachsen in Detroit, noch in der Zeit der Rassentrennung. Ihr Vater ein berühmter Baptistenprediger und so singt sie als Jugendliche zunächst Gospel. Mit 18 aber geht Aretha Franklin nach New York, ersetzt in ihren Liedern Jesus immer öfter durch Baby und macht Pop. Ich hatte zunächst keine Verkaufshits. Die Songs wurden viel gespielt und aufgelegt, aber kommerziell waren sie zunächst nicht erfolgreich. Dann aber doch. Ende der 60er verkauft niemand so viele Soul-Platten wie Aretha Franklin. Mit ihrer Coverversion von Respect wird sie außerdem Ikone der Bürgerrechtler und der Feministinnen. Mit einem Auftritt im Film Blues Brothers startet sie in die 80er und in eine neue Ära. Unter Vertrag bei einer neuen Plattenfirma gelingen Aretha Franklin neue Hits. Vor allem Duette mit Stars wie Annie Lennox von den Eurythmics oder auch George Michael begeistern ihre Fans. Sie hatte nicht nur geniale Phasen, außerdem kein Glück mit Männern, immer wieder Probleme mit ihren Pfunden. Dennoch kürte sie die Zeitschrift Rolling Stone 2008 zur besten Sängerin überhaupt. Sie wurde ausgezeichnet mit der Medal of Freedom und als erste Frau aufgenommen in die Rock'n'Roll Hall of Fame. Aretha Franklin hielt sich mit politischen Aussagen immer zurück und setzte dennoch Zeichen, wie bei der Amtseinführung von US-Präsident Obama. Die Queen of Soul mit ihrer durchdringenden Stimme, sie wird unvergessen bleiben.
Und damit zum Wetter. Carsten Schwanke, wie können wir denn in den nächsten Tagen aufs Wetter blicken?
Ja, wir können auf jeden Fall entspannt aufs Wetter blicken, denn es wird im Großen und Ganzen eher sommerlich weitergehen. Zumindest, das sehen wir beim 15-Tage-Trend, hier am Beispiel von Magdeburg, zumindest bis Mitte nächster Woche. Dann könnte nach langer, langer Zeit deutlich kühlere Luft zu uns kommen. Aber wir sehen auch schon davor einige Zuckungen in dieser Kurve. So ganz sauber ist das Wetter nicht mehr. Und warum? Weil die Tiefdrucktätigkeit auf dem Nordatlantik zunimmt. kein Hochdruckgebiet mehr über Skandinavien, das er jetzt monatelang trockene Luft zu uns brachte. Stattdessen wird hier der Sommer definitiv beendet. Es geht hier turbulenter weiter. Und ein bisschen dieser Turbulenz bekommen wir auch morgen schon zu spüren. Eine kleine Kaltfront erreicht uns. Und dadurch gibt es morgen früh und am Vormittag im Nordwesten schon erste Schauer und Gewitter. Im Osten und Süden viel Sonnenschein. Und am Nachmittag bis zum Abend erreichen dann diese Schauer etwa die Mitte Deutschlands, in Baden-Württemberg vor allem. Achtung, hier können die Gewitter auch mal kräftiger sein mit Platzregengüssen oder sogar Hagel. Die Temperaturen steigen morgen im sonnigen Osten noch höher als heute. Das heißt auf 33 bis 34 Grad. Hinter dieser Kaltfront sind es nur noch 22 bis 23 Grad. Am Wochenende wird das Ganze wieder ausgeglichen. Temperaturen insgesamt so 25 bis 30 Grad. Dazu am Samstag Schauer und Gewitter ganz im Süden. Am Sonntag etwas Regen im Norden. Am sonnigsten wird das Wochenende in der Mitte und das dann hier bei Temperaturen um 27 bis 28 Grad.
Carsten Schwanke, danke für die Aussichten. Und das war's von uns von den Tagesthemen. Hier im Ersten geht's jetzt weiter mit Comedy. Zuerst die Ladies Night und danach macht Olaf Schubert Mut. Das Nachtmagazin mit Gabi Bauer meldet sich um 0:15 Uhr und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.